Was macht eigentlich Legasthenie und Dyskalkulie mit Kindern, wenn die Schule vorbei ist? Welche Spätfolgen gibt es? Oder gibt es überhaupt Spätfolgen oder kann man sagen, boah, Schule geschafft und jetzt habe ich nie wieder was damit zu tun? Das war eine Frage, die mich interessiert hat und im Rahmen einer anderen Recherche bin ich darauf gestoßen. Und das, was ich da gefunden habe, fand ich so interessant, dass ich das unbedingt in einer Folge mit euch teilen wollte. Und ja, hört rein. Es kann an manchen Stellen vielleicht ein bisschen haarig und ein bisschen hart werden, aber ich denke, wir müssen auch bei solchen Themen einfach mal hinschauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk. Mein Name ist Petra Rundenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und in der Ausbildung von Legasthenie- und Dyskalkulie-Trainern tätig. Und heute geht es um ein etwas ernstes Thema, nämlich Narben, die entstehen durch den Umgang mit Legasthenie und Dyskalkulie und die das Leben auch später noch beeinflussen. Ich selber habe große Schwierigkeiten gehabt als Kind mit der Rechtschreibung und deswegen ist mir das auch immer wieder wichtig, da hinzugucken und beim Lesen oder beim Erstellen dieser Folge, da sind mir doch so einige Déjà-vus gekommen, aber auch mein eigenes Kind betreffend, was ja auch betroffen war und wegen dem ich wahrscheinlich hier heute sitze. Sonst würde ich das gar nicht machen. Und ich denke nur einfach nochmal so an ein Kind, das eben sich immer wieder durch die Schule kämpft und die Erfahrung macht, dass es nicht gut genug ist. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Und die Frage eben ist, was passiert in 10 Jahren, in 20 Jahren oder auch in 30 Jahren? Und das geht nämlich deutlich, deutlich über schlechte Noten hinaus. Und das kann tatsächlich auch Lebenswege zum Kippen bringen. Und was mir ganz wichtig ist in dieser Folge, was können wir denn eigentlich tun? Nicht nach dem Motto, das ist ja nicht unabänderlich. Das Ganze hat ja eine Möglichkeit, dass wir intervenieren können. Und das ist natürlich am Ende das Ziel dieser Folge. Und damit fangen wir auch an mit einem ganz klaren Thema und einem ganz klaren Statement. Nicht Legasthenie und Dyskalkulie machen krank oder sorgen dafür, dass die psychische Gesundheit kippt, sondern das Erleben drumherum, der Umgang des Systems mit dieser Teilleistungsstörung. Der ist das, was dafür verantwortlich ist, dass Kinder leiden und auch später leiden. Stell dir jetzt mal so vor, so einen Achtjährigen, der sitzt da in der Schule und der kann tun und lassen, was er will. Der kriegt immer wieder eine schlechte Note, vielleicht in Rechtschreibung, vielleicht auch in Mathe. Der sieht links und der sieht rechts, die anderen schaffen das, ich schaffe das nicht. Vielleicht steht dann unter dem Diktat oder unter der Rechenarbeit auch noch, du musst mehr üben. Und dieses Kind denkt sich vielleicht, oh, ich habe doch schon so viel geübt, ich konnte ja gar nicht mehr zum Spielen gehen. Oder dieses Kind denkt, ich muss wirklich mehr üben und dann übt es mehr und am Ende ist das Ergebnis wieder das Gleiche. Was kommt dann für ein Gedanke, wenn mehr Üben auch nicht reicht, wenn mehr Üben ja eigentlich die Lösung wäre, da muss ich ja wohl vielleicht zu dumm sein für das Ganze. Dann schaffe ich das eben einfach nicht. Diese Erklärung geben sich viele Kinder. Die geben sich einfach diese Erklärung, ich bin zu dumm, ich bin falsch, ich gehöre hier vielleicht gar nicht hin. Und genau dieser Zusammenhang über dieses fehlende Verständnis für das, was da passiert, dieses fehlende Verständnis, ich sitze in so einer Situation und ich weiß eigentlich gar nicht, was mit mir passiert, das ist das Problem, was auch viele Jahre über die Schule hinaus noch die Schwierigkeiten verursacht. Michael von Aster nennt das chronisches Scheitern. Kinder mit Teilleistungsstörungen erleben häufig chronisches Scheitern, was dazu führt, dass sie Angststörungen entwickeln können, Vermeidungsstrategien und vor allen Dingen ein Minderwertigkeitsgefühl nach dem Motto, ich bin nicht gut genug. Und ich habe tatsächlich so beim Lesen dieser Dinge dann mal so nachgedacht, wie ist mir das denn eigentlich so gegangen? Denn ich muss sagen, ich bin damals, wie gesagt, überhaupt nicht diagnostiziert gewesen. Ich habe auch keine Förderung bekommen, eher so ein bisschen Sticheleien zu Hause nach dem Motto, mein Gott, jetzt haben wir das 100-mal geübt und du kannst es immer noch nicht. Man kann doch nicht schon wieder das nicht machen, konzentrier dich doch mal. All die lieben Sprüche, die man halt immer zu hören bekommt. Was mich da, glaube ich, gerettet hat, war zum einen, dass ich in anderen Fächern ganz gut war, aber zum anderen, dass die Rechtschreibung überhaupt nicht diesen Stellenwert hatte. Ich bin in Nordrhein-Westfalen der 70er Jahre aufgewachsen. Ja, natürlich haben wir Diktate geschrieben und ich erinnere mich immer wieder an diese Situation. Ich sitze da, dieser Stapel gelber Diktathefte liegt da und ich weiß, was gleich kommt, wenn sie zurückgegeben werden. Auch wenn ich jedes Mal gehofft habe, es ist anders. Aber schon allein im Aufsatz wurde das nicht mehr bewertet. Das heißt, im Aufsatz hatte ich dann gute Noten, trotz der vielen Rechtschreibfehler. Ab Klasse 5 gab es keine Diktate mehr. Das heißt, das Ganze wurde auch in Aufsätzen oder Sonstiges nicht bewertet. Das heißt, der ganze Druck war raus. Es hat sich zwar keiner darum gekümmert, dass das mit meiner Rechtschreibung besser wurde. Und es gab zu Hause auch immer wieder Sticheleien von meinem Vater, besonders nach dem Motto, wie man mit so vielen Fehlern überhaupt zum Abitur kommen kann. Aber das konnte ich irgendwie so ein bisschen ab, weil es eben in der Schule okay war. Und weil, naja, die Note letztendlich auch stimmte. Das heißt, Druck rausnehmen ist ein Punkt oder eben auch ein Bereich, wo Kinder Kompetenz erleben können. Ich habe mich ja schon früher auch in Aufsätzen kompetent erleben dürfen. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Ganze dann zu kompensieren. Aber natürlich hat nicht jedes Kind dieses Glück. Und was ich im Moment erlebe, sowohl in Supervisionsrunden mit Lerntherapeuten und Lernbegleitern als auch in Elterngesprächen, ist, dass der Druck teilweise eher verschärft ist. Aber was passiert? Angst, Depression und teilweise sogar Trauma. Ich habe es wirklich gedacht, meine Güte nochmal, das liest sich schon wirklich heftig. Die Pulsstudie der Duden-Institute, die sagt, dass 70% von Kindern, die eine Teilleistungsstörung haben, psychosoziale Belastung haben. Ein Drittel geht wirklich in Richtung Ängste, Depression und Rückzug. Und wir wissen auch, mit dem Alter wird das eher schlimmer, nicht besser. Viele Wunden heilen nicht von alleine. Das betrifft übrigens sogar Leute, die später beruflich erfolgreich sind. Denn dieser Gedanke daran, vielleicht dieser Ärger, diese Wut, diese Ungerechtigkeit, die man gefühlt hat, oder auch diese Hilflosigkeit, wie man sich ausgeliefert gefühlt hat, das geht nicht einfach weg. Es geht also so weit, dass man tatsächlich sagen kann, dass bis so weit geht, dass Kinder posttraumatische Belastungsstörungen dadurch entwickeln können. Und natürlich ist das so, was wir auch in den Studien sehen, dass Kinder mit Dyskalkulie häufig noch stärkere körperliche Belastungen haben. Die fühlen sich einfach eben unsicher, die fühlen sich nicht gesehen, die haben Bauchschmerzen, die haben Kopfschmerzen, die sind häufig krank und ich denke, das ist ganz, die fühlen sich einfach unsicher. Und wenn man permanent in so einem Gefühl von Unsicherheit und Hilflosigkeit lebt, ist das natürlich ganz schwierig. Und an dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass das natürlich in eine Abwärtsspirale führen kann, ne? Also es geht immer weiter nach unten. Wir haben eine Lernstörung, die wird wahrscheinlich nicht mal gesehen und dann kommt dieses, du musst mehr üben, es wird geübt, das Kind scheitert, das Kind übt wieder, das Kind scheitert wieder, der Selbstwert sinkt mit jeder Runde. Das kann dazu führen, dass eben körperliche Symptome auftreten. Das kann aber auch dazu führen, dass Kinder auch in anderen Fächern sich nicht mehr gut genug fühlen. Das führt dann eben zu Angststörungen. Später auch vielleicht dazu, dass die Schule ohne Abschluss verlassen wird. Und da möchte ich nochmal auch ein bisschen auf eine eigene Geschichte zurückgehen. Eins unserer Kinder ist ja auch betroffen. Und irgendwann kam es zu ganz starken nächtlichen Bauchschmerzen. Und der Kinderarzt hat damals wirklich dann gesagt, da liegt nichts organisch vor. Das ist eine Reaktion. Die Situation war damals sehr, sehr schwierig in der Schule. Ich selber kannte mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht aus. Ich bin dann erst eingestiegen in das Thema Lerntherapie. Das ist jetzt etwas, ja, rund 20 Jahre her. Und wir haben damals tatsächlich die Schule gewechselt, weil ich überhaupt keinen anderen Ausweg sah. Und aber viele Kinder haben vielleicht nicht dieses Glück. Oder aber die Eltern wissen selber auch nicht, was passiert. Es fehlen Infos. Und dazu führt natürlich dann tatsächlich, dass eben auch sogar wir nachweisen können, dass eben höhere Suizidraten und auch teilweise eben auch der Umgang mit Betäubungsmitteln und Alkohol anders ist. Das heißt also wirklich, das kann ganz schwerwiegende Auswirkungen haben. Das sage ich jetzt nicht, um Angst zu machen, sondern es geht ja tatsächlich darum, dass das belegt ist und dass der Umgang, dass wir ja an diesem Umgang etwas ändern können. Und da reicht es auch schon manchmal, wenn wir im häuslichen Umfeld etwas ändern oder im therapeutischen Umfeld, selbst wenn wir die Schule nicht verändern können. Aber dazu brauchen wir dann natürlich auch die richtigen Informationen. Und ich möchte hier über vier Hebel sprechen, was man in der Tat machen kann, was für betroffene Kinder wirklich die Welt verändert. Und Sally Shaywitz, die Autorin des Buches Overcoming Dyslexia, sagt ja immer, dass es genau ein gut informierter Erwachsener ist, der das Leben eines Kindes und seiner Familie positiv verändert. Und genau das zeigt letztendlich auch die Wissenschaft. Also diese Spirale ist nicht unausweichlich. Wir können sie an jedem Punkt unterbrechen. Und ein Hebel, und ich finde einer, der ist ganz wichtig, ist eben, dass wir einem Kind erklären, warum es anders ist, dass es nichts mit Dummheit zu tun hat und dass es nichts mit Faulheit zu tun hat. Eine Studie zeigt, dass Aufklärung dazu führt, gerade im Grundschulalter, dass weniger Ängste entstehen, dass die Kinder sich wohler fühlen und dass die seelische Gesundheit deutlich positiv beeinflusst wird. Das heißt, eine richtige Aufklärung des Kindes darüber, natürlich so, wie es gerade selber da steht, auf sein Alter bezogen, ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Vielleicht nicht, aber wenigstens ein Viertel, weil es einfach dazu führt, dass dieser Druck, ich bin anders, ja, ich bin anders, aber es gibt eine Erklärung, dieses Anderssein hat nichts mit dumm zu tun. Und ich nehme mir manchmal sogar heraus, den Kindern zu erklären, ja, ihr lernt anders und die Schule hat noch nicht gelernt, mit Kindern, wie die anders lernen, umzugehen. Um dann auch vielleicht ein bisschen diese Schuldfrage umzukehren. Ich weiß, das wird manchmal nicht so gerne gehört, aber mir ist erstmal alles wichtig, was die Kinder entlastet. Also die Kinder dürfen ruhig wissen, sie müssen was tun und sie müssen lernen, aber sie dürfen auch wissen, es ist nicht ihr Fehler, wenn man ihnen falsche Übungen vorsetzt, sondern das ist die Aufgabe von uns Erwachsenen. Der Hebel Nummer 2 ist Eltern ins Boot holen. Bei Eltern ist es natürlich so, die haben Schuldgefühle, die die denken vielleicht oft, habe ich was falsch gemacht, habe ich zu spät geguckt. Also ich weiß das selber auch noch, dass ich denke, habe ich vielleicht nicht genug geübt am Anfang, habe ich da nicht oder habe ich irgendwas verpasst. Diese Gedanken macht man sich ja einfach, das ist ja klar. Und auf der anderen Seite ist dann aber auch oft etwas, was bei Eltern entsteht, so jetzt habe ich endlich einen Therapieplatz bekommen, nachdem ich ewig auf eine Diagnose gewartet habe, dann habe ich auf die Therapie gewartet. Und dann ist so diese Erwartungshaltung, jetzt wird alles gut. Da muss man erstmal fragen, was ist alles wird gut? Alles wird gut heißt ja nicht, wenn ein Kind in die Therapie kommt, dann kippen gleich die Noten in die richtige Richtung. Und wenn das sollten wir wirklich am Anfang auch Eltern klar erklären, jetzt geht es erstmal daraus herauszufinden, wo ihr Kind steht und von da aus Schritt für Schritt weiterzugehen. Und wenn sie wirklich ihrem Kind helfen wollen, dann ist das Wichtigste, dass sie in den Schritten mitgehen, die ihr Kind gehen kann und dass da nicht noch irgendwie auch vielleicht Erwartungshaltungen sind, die denken, ah, jetzt funktioniert das alles und dann kommt vielleicht noch sowas, jetzt geht das Kind schon zur Lerntherapie und es ist immer noch nicht besser. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir da auch klar mit den Eltern sprechen, klar sagen, was ist möglich, was tun wir. Und das Wichtigste ist ja, dass wir die Kinder stabilisieren, dass die Kinder wieder an sich glauben und dass die Kinder ganz langsam die Schritte gehen, die sie gehen können. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Kinder Erfolgserlebnisse haben. Und solange Kinder benotet werden und das mit dem Nachteilsausgleich immer wieder schwierig ist, können wir nur Erfolg organisieren in der Therapie. Natürlich, wir können alles daran setzen, dass wir mit der Schule abklären, welcher Nachteilsausgleich wäre sinnvoll, was würde dem Kind helfen, dass wir da klare und gute Regeln finden. Aber wenn manchmal das nicht funktioniert, dann sollten wir trotzdem, wenn wir gut den Lernstand eines Kindes rausgefunden haben, gucken, dass wir dem Kind auch erklären, wo es jetzt gerade steht und was unser nächster Schritt ist und dem Kind auch immer wieder zeigen, dass es diesen Schritt gegangen ist, dass es hier an dieser Stelle jetzt das Ziel, was wir uns gesetzt haben, erreicht hat und dass wir jetzt eben den nächsten Schritt gemeinsam gehen. Und dieses Gefühl, ich kann was, lässt den Selbstwert wachsen, lässt die Angst wieder kleiner werden und auch das Gefühl, ich lerne vielleicht anders, aber ich weiß warum und ich weiß, wo ich Hilfe bekomme. Und ein vierter Hebel sind natürlich Lehrkräfte und andere Bezugspersonen. Denn es ist ja klar, wir sehen Kinder vielleicht ein- oder zweimal die Woche. Lehrkräfte, dann auch Betreuungskräfte in der Hausaufgabe im Hort sehen das Kind jeden Tag. Wenn die alleine schon einfach nur informiert sind über das Thema, dann ist es dann strahlen die was anderes aus, dann können die dem Kind auch, wenn es dann mal zu Frustsituationen kommt, anders helfen, nicht indem sie vielleicht trösten oder so, indem sie eben genau wissen, was jetzt einfach dran ist. Und ich sehe das auch ganz oft, wenn wir Lehrkräfte in der Ausbildung haben, die sagen, boah, das kann ich gar nicht schaffen, alles in der Schule zu machen, ich kann keine 1:1 Förderung machen, das ist völlig verständlich und das ist auch völlig gut, aber alleine das Wissen darum, was hinter der Teilleistungsstörung steckt, der andere Blick auf das Kind ändert ganz viel für dieses Kind. Der schafft, dass das Kind einfach mehr integriert ist, dass das Kind sich mehr gesehen fühlt und dass man natürlich als Lehrkraft, wenn man ein großes Wissen hat, seinen Spielraum ganz anders ausnutzen kann. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, Lerntherapie ist, Gesundheitsvorsorge, Suchtprävention und Gewaltprävention. Das heißt, unsere Arbeit wirkt weit über Förderstunden hinaus. Ja, ich fand, das war jetzt eine etwas intensive Folge. Ich verlinke euch da einiges an Studien und holt euch gerne Informationen über Legasthenie und Dyskalkulie. Findet ihr alles in den Shownotes. Und ich sage bis zum nächsten Mal.